Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Finance Forward Podcasts. Und wie es so sein sollte, brechen wir mit einer selbst auferlegten Regel. Wir haben ja gesagt, wir kümmern uns in diesem Podcast-Channel um Fintechs im Allgemeinen und die Banken- und Finanzbranche. Natürlich ist dann unser erster Gesprächspartner jemand aus der Versicherungsbranche, in dem Fall aber sehr interessant. Wir haben mit Roman Rittweger gesprochen, Gründer von Otonova. Otonova sagt ja, sie sind der erste digitale, volldigitale Versicherer, die erste volldigitale Krankenversicherung in Deutschland. Und die waren in den letzten Wochen verstärkt in den Medien. Einmal mit Frank Thelen, den man ja als prominentes Testimonial gewinnen konnte. Aber zuletzt ging es auch viel darum, ob man überhaupt genug Kunden gewinnen konnte. Da gab es viele Spekulationen drum. Darüber rede ich mit ihm, aber auch darüber, wie verdammt schwierig es ist, nach 20 Jahren die erste Krankenversicherung in Deutschland zu gründen. Viel Spaß damit. Ich muss damit starten. Servus Roman.
Servus.
Ist es okay, wenn wir uns duzen? Oder
ja, selbstverständlich. Ja, sowieso auch danach gerne.
Dann Servus Roman oder wie in Hamburg sagen würde, Moin Roman. Ja. Danke, dass es geklappt hat. Willkommen bei Finance Forward, in der Premiere eigentlich zum Finance Forward Podcast. Bevor ich jetzt viel zu dir sage, magst du dich vielleicht mal vorstellen?
Gerne. Mein Name ist Roman Rittweger. Ich bin Mediziner von der Ausbildung her. Habe auch mal ein MBA gemacht, war mal Unternehmensberater bei McKinsey und habe schon vor 20 Jahren mein erstes Startup gemacht. Damals ein Dienstleister für Krankenversicherungen, Arztpartner Almeda, die den Versicherten geholfen haben, den richtigen Arzt zu finden und chronisch Versicherten geholfen haben, besser gesund zu werden.
Jetzt bist du mit was Neuem am Markt, seit einiger Zeit, Otonova. Ich finde die Namensgebung ganz toll. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie es dazu kam.
Ja, wir haben aus der Unternehmensberatung heraus die Idee geboren, dass man eigentlich eine digitale Krankenversicherung in Deutschland machen könnte und hatten dafür als Codenamen Otto, nach Otto von Bismarck, dem Erfinder der deutschen Krankenversicherung
oder dem Vater der
Sozialversicherung. Ja. Und dann irgendwann wurde aus diesem ganzen Projekt was richtig ist und wir mussten relativ schnell mal die AG gründen mit den Gründern gemeinsam. Ich habe da noch zwei Mitgründer dazugeholt und da saß ich im Büro und dann wurde mir klar, ich kann das jetzt ja nicht Otto AG nennen, die gibt's schon. Ja. Und dann rief mir mein Mitarbeiter zu, nenn's doch Otto Nova. Da habe ich gesagt, wir werden auf alle Fälle nachher einen neuen Namen machen, aber jetzt nennen wir die AG mal Otto Nova.
Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Die Otto AG ist relativ klagefreudig. Ja, das hat hier in Hamburg eine kleine Hamburger Burgerbraterei am eigenen Leib erfahren müssen. Und das Burger, also da kennt Otto nichts in der
Organisation. Ja, habe ich auch mitgekriegt. Ja, genau. Nee, von daher war es, glaube ich, gut, dass wir es Otto Nova genannt haben. Und wir haben dann auch die Idee gehabt, dass wir nochmal einen anderen richtigen Namen finden mit ganz tollen Namensagentur und rauf und runter. Und am Schluss wurde uns aber klar, dass dieser Working Title Otto Nova eigentlich viel, viel besser war als alles andere Wilde, was uns da eingefallen ist. Und da sind wir einfach dabei geblieben.
Kannst du sagen, was noch so im Raum war?
Ja, was mir noch im Hinterkopf, also woran ich mich noch erinnere, weil es eben so lustig war, das war aber auch eher bayerisch, nämlich mit X geschrieben Xund.
Ja? Xund?
Oder Xünder. Ja. Und, aber sicherlich im nicht bayerischen Raum eher auf Unverständnis stoßend. Ja? Und von daher, aber damals fanden wir die erstmal kurzfristig viel cooler als Otonova, weil wir irgendwie, Otonova war uns irgendwie klar, da müssen wir jetzt was Neues finden.
Klingt jetzt gar nicht so startupig, ne?
Ja.
Gesund.
Ja.
Was ist Otonova?
Ja, Otonova ist eine digitale Krankenversicherung. Was heißt das? Es heißt, wir haben uns überlegt, wir wollen eigentlich die modernen Mittel nutzen der Technik, so wie ich es als Kunde gewöhnt bin, von Apple, von Amazon, von Skype. Ja. Mhm. So will ich eigentlich auch jetzt mit der Krankenversicherung umgehen. Und die alten Krankenversicherungen haben das Problem, dass sie auf uralten Technologien sitzen, alte IT-Systeme haben. Und deswegen, selbst wenn sie guten Willens sind, es ganz schön schwer für sie ist, neue Technik einzuführen und kundenfreundlich zu werden. Und deswegen haben wir gesehen, es gibt jetzt die Gelegenheit, durch eine Neugründung tatsächlich auf der grünen Wiese richtige Kundenfreundlichkeit einzuführen und dem Versicherten alles das anzubieten, was man sich eigentlich so erwartet. Und das wäre zum Beispiel, dass ich in der privaten Krankenversicherung meine Rechnung einfach nur einmal schnell scanne und innerhalb eines Tages bezahlt kriege. Das wäre aber auch, dass die Daten, die ich auf der Rechnung gescannt habe, automatisch bei mir in einer Art Timeline erscheinen, dass ich immer weiß, wann war ich bei welchem Arzt, welches Medikament wurde mir verschrieben, wenn ich wieder zu dem Arzt gehen will, wo wohnt, wo ist der, wie kann ich den anrufen, was ist seine E-Mail-Adresse. Im Kern so, wie ich auch weiß, was ich bei Amazon vor 5 Jahren für eine Badehose gekauft habe und wenn ich mir die wieder bestellen will, kann ich sie wieder bestellen. So kann ich da auch wieder meinen nächsten professionelle Zahnreinigung auslösen. Und wenn wir gerade bei dem Thema sind, eben auch eine weitere Serviceleistung, Concierge Services, wie wir es nennen, dass man im Prinzip über einen asynchronen Chat mit der Krankenversicherung kommunizieren kann, auch telefonieren kann, wenn man will natürlich. Die meisten unserer Kunden wollen aber eher chatten und da alle möglichen Serviceleistungen in Anspruch nehmen kann. Also von Termin ausmachen beim Arzt bis hin zu der Zweitmeinung kriegen bei einer schwereren Erkrankung.
Jetzt frage ich mich, will das der deutsche Versicherte überhaupt? Oder hat er eigentlich mit seiner Krankenversicherung nur zu tun? Habe ich mit meiner Krankenversicherung nur zu tun, wenn mal der Zahn schmerzt, wenn ich gestürzt bin, wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass ich zum Arzt gehe?
Oft denken wir erst viel zu spät an das Thema Krankenversicherung. Es ist ein Thema, was erstmal nicht sexy ist, mit dem ich mich zunächst nicht beschäftigen möchte. Und ich sag mal so, eigentlich sollte man sich als 27-Jähriger überlegen, wo man versichert sein will mit 72, wenn dann die Zipperlein kommen. Aber auch wenn man als 27-Jähriger sich überlegt, kommen ja auch schon mit 28 die erste professionelle Zahnreinigung oder Zahnarzttermin. Und dann kommen auch mal kleinere Sportverletzungen. Also auch der jüngere Mensch hat ja schon ein paar Sachen. Und auch Vorsorgeuntersuchungen und Ähnliches oder gesundes Leben ist ja auch wichtig. Und von daher, die Zielgruppe, die wir haben, der durchschnittliche Kunde bei uns ist jetzt 32 Jahre alt. Ja, wir holen natürlich genau die ab, die Millennials, die technisch versierte Generation, die das eigentlich in ihrem ganzen Umfeld als selbstverständlich sehen. Ja, und die das jetzt auch von der Krankenversicherung wollen. Und die wir jetzt haben, die sind hochzufrieden. Ja, also unser Net Promoter Score liegt nur knapp unter dem von Tesla.
Okay.
Und von daher sage ich, ja, es gibt sie. Ist es die überwältigende Mehrheit aller Deutschen noch nicht? Ja, es ist sicherlich eher eine Elite, Leute, die auch so ein bisschen vor der Zeit schon sind. Aber es ist die Zukunft.
Zu den Kunden kommen wir gleich nochmal oder dem Kundenbild, was Sie haben, die Sie ansprechen wollen. Du hast selbst gesagt, jetzt switche ich schon in Sie. Ja. Du hast selbst erzählt, dass du aus der Unternehmensberatung kommst, medizinischen Background hast. Das heißt, du warst schon vor langer Zeit eigentlich auch oder warst tief in der Branche drin. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Die letzte Versicherung wurde vor, ich glaube, knapp 20 Jahren gegründet. 17, genau. 18 Jahre ist es her. Wie kommt man auf die wahnwitzige Idee, dann trotzdem eine Versicherung zu gründen, eine Krankenversicherung? In Krankenversicherungsdeutschland, wo es ja eh kompliziert ist zwischen der gesetzlichen und der privaten. Warum macht man das trotzdem?
Gibt es eigentlich drei Gründe. Ja, der erste Grund ist, ich bin Innovationsfan im Gesundheitswesen, habe mich auch beruflich immer damit wieder auseinandergesetzt. Wie kann man Innovationen ins Gesundheitswesen bringen? Wie kann man kundenfreundliche Themen in eine Krankenversicherung bringen? Und ich habe dabei gesehen, es ist wahnsinnig schwer, das bei den alten Tankern umzusetzen. Mhm. Ja. Und deswegen natürlich ist es schon charmanter, wenn man das
basiert das auf einer Technologie, die einfach nicht da ist oder ist es einfach ein komplett anderer Ansatz?
Ja, also ich glaube, es sind mehrere Sachen. Also es ist einerseits ist die eine alte Krankenversicherung ist ja viele, viele Jahre lang erfolgreich gewesen und die Leute sind da alle schon sehr lange da und da macht man natürlich das, was in den letzten 20 Jahren einen den Erfolg gebracht hat, will man dann auch in den nächsten 20 Jahren weitermachen.
Ist das so wie das Stromberg? In der Kapitol-Schadensregulierung MSZ?
Genau, so meinen Söhnen erkläre ich das auch. Wir sind so eine Mischung aus Stromberg, das ist die Branche, ja, und wir sind Silicon Valley. Ja. von daher tatsächlich, das sind so die beiden Fernsehserien, wo ich sage, da, wenn man die beiden sieht und mischt, dann weiß man, was die Krankenversicherung macht.
Das klingt spannend.
Genau, also Silicon Valley meets Stromberg sozusagen. Ja. Und von daher, also ein Teil sind die Menschen. Die einfach erfolgsverwöhnt sind. Es hat immer so funktioniert, warum sollen die sich ändern? Ja. Warum sollen sie was Neues einführen? Und ein Teil ist die Tatsache, dass Versicherung eh ein sehr langwieriges Geschäft ist. Also auch Veränderung passiert ja nur sehr langsam. Und ein dritter Teil ist, dass die Technologie die Leute natürlich hindert. Also das heißt, die haben halt ein altes IT-System. Ja, auch wenn die sagen, wir wollen jetzt mit unserem Kunden chatten und auf der Kunden-App ihm Bescheid geben, wenn eine bestimmte Leistung für ihn erbracht wurde, dann schafft es die IT nicht. Ja, also das sind ja relativ einfache Funktionalitäten, die wir auf der App gebaut haben, wo man sagen muss, wieso macht das nicht jeder?
Ja.
Das macht nicht jeder, weil es einfach für ein uralt IT-System, was auf COBOL läuft, nicht machbar ist.
Also es ist so ein bisschen auch aus der Verzweiflung herausgeboren, dass man dass theoretisch andere Dinge möglich wären, andere Ansätze und Modelle möglich wären, aber nicht mit den bestehenden Playern.
Genau, ich, so meine Verzweiflung ist nicht in meinem emotionalen Grundwortschatz drin, sondern eher aus der Begeisterung heraus geboren, dass man es machen kann und die anderen es nicht können.
Ja.
Und ein dritter Punkt, ich habe vorhin schon gesagt, es sind drei Punkte, die uns gemacht haben. Ein dritter Punkt ist, ich bin Contrarian. Man muss die Sachen machen, wenn alle anderen glauben, dass es keinen Sinn macht.
Mhm,
also alle haben in der privaten Krankenversicherung gedacht, ach, das wird sowieso sich nichts ändern und vielleicht wird es sogar schon abgeschafft irgendwann, ja. Und dann ist eigentlich die Gelegenheit, eine neue zu gründen. Also man muss schon gegen den Strom schwimmen als Innovator im Leben.
Es ist so ein bisschen auch das David gegen Goliath-Konzept, oder?
Ja, genau.
Das treibt sich schon an.
Ja, eindeutig. Ja, genau. Ja. Wir haben auch eine relativ gute Steinschleuder. Ja.
Jetzt
die digitale.
Gibt es aber in Deutschland natürlich etliche Regularien, die eine Versicherung erfüllen muss. Wie gründet man dann eine Versicherung und was braucht die dann?
Ja. Ja, das hat es tatsächlich schwer gemacht. Ne? Es gibt, die privaten Krankenversicherer werden von der BaFin reguliert, so wie die Banken auch. Und man muss dort einen strengen Prozess durchgehen, wo auch darauf geachtet wird, dass man genug Geld hat und dass man nicht pleite gehen kann und dass die Versicherten sicher sind, wenn sie dort abschließen. Und diesen Prozess sind wir durchgegangen. Das hat 1,5 Jahre gedauert. Und man muss sagen, die BaFin war fair, aber auch hart. Ja. Und man hat uns gezwungen, dass wir bis 40 Millionen Euro an Geld aufgenommen haben, bevor wir gestartet sind am Markt.
Okay.
Und also am Tag Null sozusagen, als wir vor einem guten Jahr gestartet sind, hatten wir 40 Millionen Funding.
Okay.
Davon haben die großen deutschen erfolgreichen VCs wie Holzbrink Ventures, Vorwerk Ventures, Tengelmann Ventures, B2B Ventures und auch STS Ventures sind da bei uns drin. Und dann eben die DBK. Nochmal eine weitere Sicherheitsstufe war der BaFin auch nicht so ganz unwichtig, dass eben auch der führende private Krankenversicherer sich auch bei uns beteiligt hat.
Ja.
Woran man auch sieht natürlich, die anderen Krankenversicherer wollen ja auch irgendwann diese Innovationen haben, die wir da vorantreiben. Und für unsere Versicherten ist es natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Layer an Sicherheit, wo sie wissen, so schnell wird Otto Nova nicht verschwinden.
Das heißt, angenommen, man will es nicht hoffen, die Otto Nova würde verschwinden, würde eine DBK sehr wahrscheinlich dann die Verträge übernehmen.
Genau, also die verschwinden wird sowieso nicht, sondern aber im Kern kann natürlich passieren, dass sie mal irgendwann von einer anderen Versicherung gekauft wird. Denn man muss nüchtern sagen, wie du richtig gesagt hast, seit 20 Jahren gab es keine Neugründung, auch keine wesentliche Innovation.
Ja.
Wir sind die Einzigen und wenn wir nicht aus eigener Kraft bestehen können, wird es schon jemanden geben, der sich freut, dass er diese Innovation sich einverleiben kann. Aber gibt auch keinen Grund, warum wir es nicht aus eigener Kraft schaffen können.
Dann ist das Funding da, was dann? Also wie baut man eine Versicherung auf? Wie ist euer Team gerade aufgestellt?
Funding war das Erste. Das Zweite war natürlich, man muss ja wirklich ein Versicherungsmanagement-Team haben mit allen Abteilungsleitern, mit allen Spezialitäten, die man so haben muss. Die haben wir gefunden, die haben wir auch gesucht. Das war natürlich auch nicht ganz einfach. Da hatten wir natürlich einen riesen Vorteil. Selbst in der lahmen, in Anführungsstrichen, Versicherungsbranche, gibt es ja viele gute Leute. Die sind nur irgendwo frustriert in irgendwelchen großen Tankern und würden gerne, aber können nicht. Mhm. Und diese Leute, die haben wir natürlich angezogen, wie das Licht die Motten.
Das ist ein Welle-Gedanke.
Ja, genau. Und die kamen auf uns zu und haben gesagt, super, jetzt können wir das endlich umsetzen, wo wir hier immer wieder gebremst worden sind von Menschen oder auch von Systemen. Ja, und bei uns können sie sich jetzt ausleben.
Okay.
Ja. Das war nicht einfach, aber es wurde uns natürlich dadurch einfach gemacht, dass wir so das strahlende Innovationsprojekt innerhalb der PKV waren.
Wie groß seid ihr jetzt?
Wir haben jetzt 80 Mitarbeiter und davon sind wir so eine Mischung aus. Wir haben ein relativ großes Tech-Team von 30 Mitarbeitern und weiter wachsend.
Wie verteilt sich das so? Also 30 im Bereich Tech, was machen die dann?
Das sind unsere ganzen Developer,
die also von. Die entwickeln das Produkt weiter, also die App, die Schnittstellen.
Genau, wir haben auch relativ viele Bestandssysteme oder Systeme eingekauft, die auch andere Krankenversicherer benutzen.
Ja.
Haben da eine pfiffige Art gefunden, mit einer Middleware das zu verknüpfen, sodass wir es dann in der App an den Kunden rausspielen können. Und da gibt es eben welche, die eher sozusagen für diese Verknüpfung zu den Altsystemen zuständig sind und auch welche, die wir für die App zuständig sind.
Mhm.
Und dann haben wir natürlich ein Online-Marketing-Team, denn wir wollen ja keine hohen Provisionen an Vertriebe zahlen, wie das die anderen machen. Da gibt man oft mal das erste Jahr sein Geld nicht zur Krankenversicherung, sondern an den Vertrieb, der einen geholt hat. Das ist so zweites Thema. Drittes Thema sind natürlich dann die Versicherungsleute selber, ne, deren Betrieb. Ja.
Dazu gehören auch Mathematiker,
wenn ich
falsche, die einfach die Tarife errechnen.
Genau, ne? Die Aktuare bei uns, ja, die eine wesentliche Rolle spielen. Denn was wir wollen ja, dass unser Tarif die nächsten 30 Jahre ganz stabil bleibt.
Ja. Ja.
Man ärgert sich ja oft, dass die Krankenversicherung teurer wird. Ja, bei der privaten liegt es oft daran natürlich, dass die Schritte nur selten sind. Die GKV wird genauso viel teurer wie die PKV, aber man merkt es nicht, weil es so kleine Schritte jedes Jahr ein bisschen was ist. Mhm. Bei der PKV sind es eher größere Schritte, weil die relativ lange nicht anpassen dürfen. Und wesentliche Hebel, warum es teurer wird, ist einerseits, dass die Krankenversicherung mit einem Zinssatz rechnet, mit dem sie das Geld, was ich als junger Mensch zu viel einzahle, dann verzinst. Und dann, wenn ich älter bin und eigentlich mehr brauche, als ich einzahle, dann hat sie das. Und wenn ich das mit einem hohen Zinssatz berechne, muss ich weniger Geld nehmen. Wenn ich das mit einem niedrigen Zinssatz berechne, muss ich mehr nehmen. Jetzt sind wir in einer Zeit der sinkenden Zinsen. Ja, wir sind jetzt ganz unten, deswegen fangen wir unten an. Wir müssen nie wieder unsere Preise erhöhen, weil der Zinssatz sinkt, weil der ist schon so weit unten. Die anderen haben natürlich teilweise noch höhere Zinssätze, auf denen sie ihre Tarife gerechnet haben. Und wenn die jetzt Anpassungen haben, dann kommt der Zinssatz dazu. Also da können die auch nichts dafür. Ja, sage ich mal. Ja. Aber wir werden jetzt doch sehen, dass unsere Wettbewerber immer wieder teurer werden über die nächsten Jahre, was natürlich für uns erstmal primär erfreulich ist, ja, weil wir dadurch unsere Stabilität nochmal herausstellen können.
Wie wollt ihr denn noch garantieren, dass die Preise, sagen wir mal, stabil bleiben,
ja, für den Verbraucher? Das Zweite ist, und das ist eigentlich etwas, wo ich richtig fit bin. Mhm. Ja, als Mediziner habe ich mich auch jahrelang darum gekümmert, wie kann eine Versicherung eigentlich schaffen, dass ihre Versicherten nicht zu teuer werden.
Ja.
Und mein Kernmantra ist, sie muss in enger Beziehung zu ihren Versicherten sein. Und die Tarife müssen es auch Anreizstrukturen geben, dass der Versicherte auch in der Beziehung sein möchte und sich auch beraten lässt. Also ich mache mal ein Beispiel.
Ja.
Der erste Hebel natürlich, den wir haben, dass die Versicherung nicht zu teuer wird, ist, wenn du dich bei uns versicherst, dass wir sagen, wir motivieren dich, dich zu bewegen, wir motivieren dich, dich gut zu ernähren oder auch mal zu entspannen. Meditations-App kannst du zum Beispiel von uns kriegen. Und dann wirst du erstmal prinzipiell ein bisschen gesünder sein. Und dann machst du vielleicht einen Marathon, aber dann 30 Jahre später hast du zu viel Marathon gemacht und brauchst ein neues Kniegelenk. An dem Tag möchte ich, dass du dich an uns erinnerst. Und da musst du schon vorher im Kontakt mit uns gewesen sein. Ja. Deswegen machen wir dir auch Arzttermine und helfen dir bei allen anderen Themen.
Ja.
Und dann kommst du nämlich zu uns und dann steuern wir dich zu einer Klinik und helfen dir, die Klinik zu finden, die das Kniegelenk günstig operiert. Und das heißt, günstig heißt in hoher Qualität, sodass es nicht reoperiert werden muss, mit dem wir vielleicht sogar einen extra Vertrag schon abgeschlossen haben. Und dann können wir die hohen Krankheitskosten hinten rauskommen, managen. Ein zweites Thema ist beim Tarif. Da machen wir einen Tarif, wo du die ersten 500 Euro nicht selber zahlst, wie im klassischen privaten Krankenversicherungstarif, sondern nur 10% selber zahlst, bis du 500 Euro erreicht hast. Das heißt,
damit die Hürde letzten Endes nicht so hoch ist für mich,
die Hürde
vielleicht
soll
mal nicht zum Arzt zu gehen.
Genau, die Hürde soll einmal nicht so hoch sein, für dich zum Arzt zu gehen, weil momentan hast du vielleicht irgend so einen Fleck auf der Hand und sagst,
500 Euro
ist der mir nicht wert. Da warte ich doch bis zum nächsten Jahr, wenn ich dann sowieso wieder zum Arzt gehe. Und dann ist der Fleck vielleicht doch Krebs gewesen und dann ist es irgendwie blöd. Bei uns zahlst du halt 10% von der Rechnung. Ja. Aber der andere, der dann mal die 500 Euro ausgegeben hat, der sagt, es ist mir eh schon egal, jetzt gehe ich zu allen Ärzten und lass es krachen und lass nochmal hier was Teures, da was Teures machen. Unsere Versicherten werden halt immer ein bisschen mitzahlen, deswegen auch immer darauf achten, dass der Arzt nicht übertrieben abrechnet. Und dadurch wird es fürs Kollektiv der Versicherten auch günstig bleiben.
Erwartet ihr trotzdem nicht zu viel vielleicht von euren Kunden, euren Versicherten? Weil ich habe mal hier in der Redaktion auch rumgefragt und die meisten sind gesetzlich versichert. Bei mir ist es so, ich war jetzt 10 Jahre lang privat versichert und wollte aus diversen Gründen fast eine Party schmeißen, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, in eine gesetzliche zu wechseln oder hatte und jetzt gewechselt bin. Das hat bei mir eher Hintergründe, dass ich mir gesagt habe, vielleicht in 20, 30 Jahren steigen meine Beitragssätze so hoch, dass ich darauf nicht warten will und nicht nur noch für meine Krankenversicherung arbeiten will. Also was ich mich frage ist, wenn ich als gesetzlich Versicherter in Deutschland krank bin, dann gehe ich zum Arzt, warte vielleicht viel länger als ein Privatversicherter. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber letzten Endes muss ich ja nur die Karte durchziehen. Also es ist ja von der User Experience, wenn man so will, sehr convenient. Ihr wollt ja viel mehr im Austausch sein, letzten Endes auch mit dem Kunden. Also fast ja eine Partnerschaft eingehen, wenn man so will.
Ich glaube, hat eins, dass der moderne Mensch sich doch wieder mehr selber managen lassen will und nicht von anderen gemanagt werden will. Mhm. Und da ist er dann bei uns richtig. Aber vielleicht auch nur die aktiven 30% der Bevölkerung. Wir müssen auch nicht jeden haben.
Ja.
Ich glaube, im anderen, also mein provokatives Beispiel für mich wäre, ich weiß, dass es einfacher ist in der GKV. Man lässt sich sozusagen in das Netz der Solidarität fallen und kann nichts falsch machen.
Ja.
Was aber de facto passieren wird, werden in 30 Jahren, werden wir Probleme kriegen, alles für alle zu bezahlen. Dann werden wir einfach das Leistungsspektrum absenken.
Ja. Das, das heißt, du glaubst, die PKV wird es auch noch in 30 Jahren geben?
Die GKV gibt es noch in 30 Jahren und die PKV auch.
Ja.
Und die GKV wird aber ihr Leistungsspektrum abgesenkt haben. Die wird nicht mehr alles zahlen.
Ja, das heißt, ich würde mehr zuzahlen.
Es ist nicht garantiert. Während in der PKV sind die Leistungen garantiert.
Ja.
Die GKV ist ein Umlageverfahren. Das heißt, jedes Jahr schauen wir mal, was reinkommt. Das kann auch wieder ausgegeben werden. In der PKV haben wir ja für den einzelnen Versicherten das Geld angespart. Schade, dass wir erst jetzt aufeinandertreffen. Ich hätte dir wahrscheinlich eine Fehlentscheidung ersparen können.
Ein Monat zu spät.
Es ist auch, das, na, vielleicht kannst du noch zurücktreten, wer weiß. Es ist auch so, dass ich ja in der PKV, also in der GKV, wenn man ja freiwillig versichert ist, dann verdient man ja mindestens 60.000 Euro, dann zahlt man ja 800 Euro. Dann ist man im Zahnbereich nicht vernünftig versichert. Also man braucht auf alle Fälle eine Zahnzusatzversicherung. Gibt es bei Otonova auch
die
eine
gute? Anbietet,
ja, genau, die kann ich zum Beispiel auch sehr empfehlen. Kann ich dann auch sehr empfehlen. Aber das heißt, du zahlst schon mal 800 plus. Ja? Du zahlst natürlich nur die Hälfte, der Arbeitgeber zahlt die andere Hälfte, deswegen erscheint es dir billiger, aber letztlich zahlst du 800 plus.
Ja.
Bei der PKV würdest du ja auch die Hälfte gezahlt kriegen. In der PKV wirst du jetzt niemals 800 Euro zahlen, hast du, glaube ich, bestimmt damals auch nicht gezahlt.
Nein.
Das heißt, den Differenzbetrag könntest du jetzt hier entweder, das kann man auch bei uns machen, in eine Beitragsermäßigungskomponente einzahlen, sodass du jetzt das zahlst, dein Arbeitgeber mitzahlt. Dann zahlst du so viel wie in der GKV, aber dann im Alter viel, viel weniger.
Richtig.
Zweitens,
du könntest
das Geld auch sparen.
Ja.
Das nächste, was man ja auch immer denkt, dass man in der GKV weniger zahlen wird, alle, die gut unterwegs sind beruflich, die werden für ihr Alter vorsorgen. Ja, du wirst irgendwo ein wenig ein Geld zurückgelegt haben.
Exakt.
Das wird dir Zinseinkünfte bringen.
Exakt.
Rate mal, was mit diesem Geld, was du zurückgelegt hast, gemacht wird vom Staat. Das wird natürlich besteuert und es wird auch dann irgendwann für Krankenversicherung besteuert. Immer mehr passiert so. Das heißt, der Beitrag, den man zahlt, auch bei der GKV, ist auch nicht niedriger. Wie sollte es auch sein? Ja, man muss auch nüchtern sagen, die GKV ist deswegen so interessiert und erzählt diese mehr von den hohen Kosten in der PKV im Alter, weil ja Leute wie du den höchsten Deckungsbeitrag in der GKV haben. Also,
Richtig. Es
gibt da auch andere, die einen niedrigeren Deckungsbeitrag haben, die ernährst du mit. Also du bist durchaus solidarisch, das ist das Positive daran. Jetzt könnte man natürlich sagen,
bist du unsolidarisch, wenn du
genau, privat bist? Jetzt könnte man ja sagen, das ist ja unsolidarisch, dass es die PKV gibt. Ja. Das ist vielleicht auch das, was die Linke sagt.
Mhm.
Ja. Ich sage, es gibt einen makroökonomischen Grund, warum es trotzdem erlaubt ist, dass die PKV besteht und warum es auch sinnvoll ist. Und warum wir das auch offen sagen können, dass es ein Vorteil ist für die Privatversicherten. Das ist der Wettbewerb.
Ja.
Das DDR-Gesundheitssystem war ja 100% solidarisch, aber schlechter als unseres.
Mhm.
Warum? Weil es keinen Wettbewerb mehr gab.
Ja.
Das heißt, ich mache ein Beispiel. Es gibt schon seit Ewigkeiten die Möglichkeit, eine Fernbehandlung durchzuführen.
Mhm.
Ja.
Theoretisch gibt es.
Genau, theoretisch. Genau. Macht aber in Deutschland keiner.
Ja.
Ja, und die Ärzte verhindern es ein bisschen. Die Krankenversicherungen haben aber keinen Grund, irgendwas zu machen. Jetzt kommen wir als private Krankenversicherung.
Ja.
Und führen die Fernbehandlung ein. Mit einem kleinen Trick, ja, indem wir das mit Schweizer Ärzten machen und über unsere App funktioniert das wunderbar.
Ja.
Was passiert jetzt? Jetzt plötzlich bewegen sich alle anderen auch. Jetzt erstmal bewegen sich die anderen privaten Krankenversicherer, weil sie eben etwas schneller sind, weil sie auch im Wettbewerb sind.
Gleichzeitig hattet ihr auch mit einer Klage zu kämpfen deswegen, ne?
Das ist richtig, aber die Verhandlung wird erst im nächsten Januar sein.
Okay.
Also dass die Klage ist auch nur darüber, dass wir damit Werbung gemacht haben, nicht mit der Tatsache, dass die Behandlung
dass
selber
anbietet.
Passiert.
Ja.
Also von daher.
Ja.
Wir haben auch ein wunderbares Gutachten, so dass ich auch für diesen Klageweg sehr, sehr positiv in die Zukunft schaue. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir bringen als PKV die Innovation ins System und das muss die GKV nachziehen. Das heißt, auch alle GKV-Versicherten profitieren von uns.
Okay.
In der DDR hat nie jemand sowas eingeführt, ja, hätte auch niemand, jetzt natürlich schon zu spät, aber weil einfach kein Wettbewerb existiert. Das heißt, für das Gesamtsystem ist es trotzdem gut, abgesehen davon, dass Privatversicherte auch irgendwo die Struktur noch ein bisschen mehr mitbezahlen, weil sie ja mehr bezahlen, Innovationen früher ins System bringen, ist auch der Wettbewerb an sich positiv. Und deswegen macht es an sich Sinn, ja, auch ja. Wenn man mal im ersten Schritt sagt, wieso wird denn da jemand besser behandelt? Aber ich würde halt sagen, ich bin fest der Überzeugung, wenn ich die Gelegenheit habe, mich privat zu versichern, mache ich das auch. Ich würde auch jedem empfehlen, wenn ich nicht privat versichert bin, muss ich auf alle Fälle das Thema Zahn versichern, weil ich meine, nüchtern betrachtet, wenn man später keine Lücken haben will, sondern Implantate, da zahlt die gesetzliche Krankenversicherung herzlich wenig. Und wenn man nicht den Preis eines Kleinwagens plötzlich aufwenden will, damit man weiter kraftvoll zubeißen kann, dann sollte man sich vorher versichern. Bei der stationären Zusatzversicherung auch so ein Thema, kann man vielleicht sagen, okay, bin auch nur fast mal im Vierbettzimmer,
ja.
Oder ich muss keine Spezialklinik aufsuchen. Also wenn jemand zum Beispiel Sportler ist und dann mal irgendwelche Gelenkprobleme hat, ist er vielleicht dann doch ganz gerne in der Privatklinik, die sich darauf spezialisiert hat.
Das sind jetzt ausgerechnet auch die zwei Zusatzversicherungen, die ihr für die gesetzlich Versicherten anbietet, ne?
Ja, das sind die beiden, die man aus meiner Sicht haben muss. Ja. Ja. Und bei der Zahn gibt es eigentlich keine Frage, dass man sie haben muss. Bei der stationären kann man noch ein bisschen diskutieren. Ja. Ich als Mediziner würde immer sagen, ja. Ich würde auch immer sagen, lieber das Auto eine Nummer kleiner fahren und in der Gesundheit gut abgesichert sein.
Ja.
Weil Gesundheit ist viel wichtiger als PS.
Du hast gerade über Wettbewerb gesprochen, wichtiges Thema. Aus guten Gründen, glaube ich, hat man lange Zeit, also jetzt fast 2 Jahrzehnte, keine Versicherung gegründet. Da könnte man ja meinen, der Markt ist komplett aufgeteilt und es ist für neuen Mitbewerber natürlich verdammt schwer, weil ja letztendlich jeder Deutsche versichert ist. Das heißt, um den zu bekommen, muss er sich woanders wegversichern, muss da kündigen. Ich habe mal in der Redaktion, auch im erweiterten Team rumgefragt, habt ihr jemals schon eure Versicherung gekündigt oder gewechselt? Einer fragte, alle sagten nein. Einer sagte, gibt es dafür eine Prämie? Weil er so ungefähr seine Stromtarife etc. wechselt. Ansonsten auch da nicht. Wie glaubt ihr, also du hast eben drüber gesprochen, was so euer Idealkunde ist. Also schon eher ein Digital Performer, kann man so sagen, immer vorneweg. Du hast gerade gesagt, so ungefähr 32 Jahre alt. Wie sieht euer Idealkunde aus?
Also wir haben den typischen Early Mover, ja, heute, der jetzt versichert ist. Der ist momentan 32 Jahre männlich, arbeitet in der Digitalindustrie oder ist Unternehmensberater oder Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, kennt sich also richtig gut aus und durchdringt diese Themen.
Ja.
Über die Zeit werden wir das natürlich verbreitern.
Ja. Ja.
Jetzt haben wir auch gerade noch Beihilfetarife gelauncht, also sprich Tarife für Beamte und kommunale Angestellte. Da werden sicherlich dann auch ein bisschen weiblicher werden. Mhm. Ja, das geht jetzt gerade los. Mhm. Und im Kern ist es aber so, dass wir natürlich jetzt so eine Elite Spitzengruppe am Anfang haben und jetzt über die Zeit breiter werden müssen. Ja, und da müssen wir mehr Marketing machen. Da probieren wir etliches aus. Ja, und
genau, zum Thema Marketing, deswegen frage ich nach, weil auch den Kollegen und mir ging es ähnlich, dass ihr offenbar sehr, 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 sehr viel Werbung macht auf Facebook, auf Instagram. Ihr seid fast täglich in meinem Feed drin, mit diversen Videos auch. Gar nicht mal Frank Thelen, den ihr auch als Testimonial gewinnen konntet, aber da scheint ihr sehr viel rein zu investieren. Wie ist da so euer Marketingmix? Wo sagt ihr, wo kriegen wir am ehesten die Kunden?
Also wir probieren viele verschiedene Sachen aus. Und wenn du uns oft siehst, liegt es nicht daran, dass wir viel Geld ausgeben, sondern unserem Remarketing, weil du einmal auf unserer Webseite warst und dann bist du verloren. Natürlich macht es für uns Sinn, die Leute nochmal anzugehen, die schon mal sich mit uns beschäftigt haben, weil wir wissen, dass der Prozess, eine private Krankenversicherung sich zu versichern, das ist nichts, was man einmalig macht. Das ist nicht so ein einmal Spontankauf, 1,99 € jetzt nach Hause schicken, sondern da informieren, kommen die Leute öfter mal auf die Webseite. Das heißt, Retargeting ist bei uns ganz wichtig. Wenn du schon mal auf der Webseite warst, dann verfolgen wir dich natürlich. Ja.
Also es ist vielleicht doch nicht so ganz, wie Frank Thelen sagt, Versicherung muss sexy sein, muss sie auch, aber letzten Endes ist es auch eine ernste Sache, oder?
Absolut, ja. Sie muss sexy sein, aber sie muss auch, also das ist wie so eine Ehe, wenn ich das jetzt in der Männerwelt sagen darf, die Frau muss schon sexy sein, aber man will auch mit ihr Kinder kriegen können und man will mit ihr auch die nächsten 60 Jahre seines Lebens zusammenbleiben.
Ja.
Und von daher muss man dann auch nochmal die Schwiegereltern kennenlernen.
Ja.
Und deswegen ist es auch ein längeres Spiel und zu deiner Frage zurück vom Marketing her. Du siehst uns oft, weil du schon mal auf unserer Webseite warst, aber ansonsten sind wir noch sehr vorsichtig. Also wir machen noch relativ wenig Marketing, haben noch wenig Budget. Wir probieren noch verschiedene Kanäle aus. Wie du richtig gesagt hast, Facebook, Instagram sind so zwei dieser Welten.
Es gab eine kleine Plakatkampagne, soweit ich weiß, eine ganz kleine.
Ja, die war, das war mehr so eine Guerilla-Marketing. So. Ja. Hat uns bisschen Presseaufmerksamkeit gebracht letztlich.
Wie wichtig ist bei euch Frank Thelen als Testimonial? Also
ja, ist wirklich wichtig. Es gab sozusagen, man merkt dann auch wieder mal auf Facebook oder Instagram oder auch auf Twitter gab es dann mal auch irgendwie negative Stimmen. Was soll denn der Scheiß? Was macht ihr denn mit dem? Die Versicherten, die sich bei uns aber jetzt versichert haben, haben zum großen Teil sich auf diese Kampagne bezogen. Also es hat sozusagen tatsächlich ganz gut funktioniert. Und da merkt man auch sozusagen, Begeisterung bei Twitter ist nicht dasselbe wie Erfolg. Deswegen alle Marketingmaßnahmen, die wir hinterlegen, die wir ausprobieren, die checken wir natürlich auch, wie funktionieren sie. Und das mit Frank Thelen hat gut funktioniert. Man merkt eben, wir sind neu, wir müssen noch Vertrauen aufbauen. Und da ist eben Testimonial schon mal ein guter Weg. Um Vertrauen aufzubauen, haben wir auch jetzt ja seit einiger Zeit auch Versicherte selber gefilmt und über ihre Erfahrungen befragt, so also Versicherten-Testimonials und auch Mitarbeiter von
genau
uns
gefilmt. Genau, das Video wird mir ganz oft angezeigt.
Ja, sehen, genau. Ja, siehst du. Und das, das ist natürlich so ein bisschen, weil wir gesehen haben, wenn die Leute uns sehen, wenn sie uns erleben, wenn sie sehen, wie professionell es läuft, dann haben sie auch das Vertrauen, sich zu versichern. Deswegen testen wir auch so, wir testen sogar ein paar Offline-Geschichten. Ja, wir sind mal am Münchner Flughafen für 2 Wochen in Stand und testen mal, wie da die Response ist. Wir haben 2 Offline-Veranstaltungen gemacht abends, wo wir so Interessierte einladen und denen dann Fragen stellen können. Die haben auch schon gut funktioniert, werden wir im Herbst auch weitermachen.
Ja.
So, dass man sich da auf unserer Webseite eintragen kann für einen in der Nähe seines Wohnorts, dass man mal zu so einer Veranstaltung kommt und uns direkt Fragen stellen kann. Weil man hat ja Fragen.
Trotzdem an die Versicherungsvermittlung, an das Provisionsgeschäft wollt ihr euch nicht andocken, sagt ihr?
Nee, also unsere Idee ist tatsächlich eher eine Direktversicherung zu sein.
Ja.
Und ich verstehe, dass das Provisionssystem momentan sehr stark ist, ja, dass fast alle über Provisionen kommen. Ich glaube aber, dass viele Leute auch gar noch gar nicht wissen, wie viel sie an Provisionen da letztlich aus ihrem eigenen versicherten Geld zahlen.
Das sind die versteckten Kosten.
Ja. Also, ja, und ich, auch der Gesetzgeber will eigentlich gar nicht, dass es so viel wird und versucht es ja von oben her zu begrenzen. Also ich glaube, langfristig wird es in unsere Richtung gehen.
Ja.
Kurzfristig könnte man natürlich ein paar mehr Versicherte haben, wenn man jetzt fette Provisionen zahlen würde.
Ja. Ja. Zu den Versichertenzahlen waren in den letzten Wochen ja einige Berichte zu lesen und diverse Zahlen kursierten im Raum. Es hieß, nach einem Jahr seid ihr ungefähr bei 1000 Versicherten. Andere berichteten, vielleicht sind es viel weniger. Insider berichten von 200 Versicherten.
Genau, also ich sage immer dasselbe. Yeah. Ich will eigentlich gar nicht mehr monatlich Zahlen erzählen, aber eigentlich, wir sind ganz entspannt mit kleinen versicherten Zahlen erstmal, weil wir eben Sachen austesten. Ja, deswegen, was ich immer gesagt habe, für das erste halbe Jahr, das erste halbe Jahr war unser Ziel, dass wir dreistellig werden. Das haben wir geschafft.
Yeah.
Ja, also von daher sind wir dann in den Hunderten drin.
Yeah.
Und jetzt geht es natürlich erstmal in hunderter Schritten weiter. Ja, und dann
was ist der Plan für 2018? Ja, da wollt ihr schon vierstellig werden?
Muss man einfach mal sehen, ja. Aber tendenziell ist es sozusagen die nächste Stufe, wäre es mal irgendwann vierstellig zu werden. Und dann, wenn wir fünfstellig sind, bei 12.000 Versicherten haben wir auch Break-Even. Ja. Aber wann wir den erreichen, ist jetzt gar nicht so wichtig. Unser Ziel ist jetzt ja nicht, möglichst schnell Gewinn zu machen. Mhm. Ja, unser Ziel ist es, ein Unternehmens. Nee, genau, es gibt einfach 2 verschiedene Wege, wie man durchs Leben gehen kann. Das eine ist, möglichst schnell Gewinn machen.
Ja. Ja,
das heißt, ich behandle meine Kunden nicht gut und sauge das Ding aus, die Cash-Cow sozusagen. Mhm. Und das andere ist, einen Unternehmenswert aufzubauen.
Ja. Ja,
und wenn ich Unternehmenswert aufbaue, und das ist es ja eigentlich bei Venture Capital, versuche ich Unternehmenswert aufzubauen, da investiere ich einfach eine gewisse Anzahl von Jahren. Und das Schlimmste, was im Venture Capital passieren kann, ist, dass die Beteiligung Geld abwirft, darauf sind die gar nicht vorbereitet, sondern sie wollen einen Unternehmenswert aufbauen.
Ja, das heißt, die Anteilseigner sehen dem Ganzen auch gelassen entgegen.
Ja, okay. Also das Wichtige ist, dass wir Unternehmenswert aufbauen. Das Allerwichtigste ist, dass unsere Kunden zufrieden sind und dass wir Wege finden und testen, wie wir mehr kriegen können. Ja, und dann geben wir das Geld aus, wenn wir das getestet haben. Ich sage mal so, der klassische Launch in der alten Welt war ja, ich habe eine Idee vom neuen Produkt, dann launcht es mit einer Fernsehkampagne und Plakatkampagne 3 Monate lang, dann ist mein Geld ausgegeben und entweder bin ich dann der neue Star oder pleite.
Ja.
Ja. Und Startup in der heutigen Welt geht doch ganz anders. Ich launche, teste, gebe ein bisschen Geld aus und dann teste ich was anderes, gebe noch ein bisschen Geld aus und dann die Sachen, die richtig gut funktionieren, gebe ich schon ein bisschen mehr Geld aus. Und wenn sie dann noch immer richtig gut funktionieren und sich weiter skalieren lassen, dann gebe ich richtig viel Geld aus. Und das Geld hole ich mir dann auch stufenweise. Ja, das heißt, je mehr wir jetzt lernen, je mehr Dimensionen wir verstehen, was wir noch machen können, umso mehr werden wir dann auch Gas geben im Marketing. Und deswegen ist eben das Lustige, wenn du denkst, dass wir so viel Geld ausgeben, ist gar nicht so.
Okay.
Es ist nur durchs Remarketing, dass wir dich so oft erreicht haben.
Okay.
Die Menge der Menschen kennt uns noch gar nicht.
Jetzt seid ihr aber trotzdem, abgesehen von einem Startup, abgesehen vom Silicon Valley, seid ihr auch irgendwie die Capitol. Du hast es selbst erwähnt, ihr seid ja eine Versicherung. Eine Versicherung, ja, nach meinem Verständnis, funktioniert ja eigentlich nur, wenn viele einzahlen und wenig Leute krank werden. Je kleiner der, ja, Pool ist der Versicherten, was würde jetzt passieren, wenn einer dieser Versicherten, eine genaue Zahl willst du nicht nennen, oder können wir sagen, zwischen
ein paar hundert Versicherten, ja.
Ja, zwischen 200 und 500.
Ich sage einfach nur ein paar hundert.
Paar hundert.
Ich will jetzt gar keine Wasserstandsmeldung mehr abgeben, weil sonst müssten wir ja monatlich berichten.
Ja,
gute Nachricht ist, wir sind nicht börsennotiert. Es reicht, wenn wir einmal im Jahr unsere Versichertenzahl angeben.
Sehr gut, ich frage in einem Jahr nach.
Genau.
Wenn jetzt eine dieser Personen, der wenigen Versicherten, krank wird, schwer krank wird, müsstet ihr euch letzten Endes am Venture Capital bedienen oder über eine DBK, die im Hintergrund?
Nee, habe ich eine gute Nachricht für dich und für alle Versicherten von uns. Für diesen Fall haben wir eine Rückversicherung.
Okay.
Ja, also da haben wir uns wieder versichert.
Ja.
Es kann wirklich nichts schiefgehen. Wenn man bei der BaFin zugelassen wird, ja, die BaFin hat so einen Verbraucherschutzauftrag.
Ja.
Dann wird wirklich alles dreifach und vierfach geprüft.
Ja. Ja,
also es gibt also Sicherheiten ohne Ende bei uns.
Ja.
Alle diese Sachen, die man sich klassischerweise denkt, das müsste doch schwierig sein, ist kein Problem. Also wir haben eine Rückversicherung. Wenn jetzt jemand schwer krank wird und 1 Million im Jahr kostet, zahlt das unsere Rückversicherung.
Also kann man schon sagen, dass ihr nach vorne hin letzten Endes ein Startup seid, das auch viele Sachen anders macht, im Hintergrund aber dann schon relativ vernetzt in der alten Welt, in der alten Branche. Ohne die geht es dann doch nicht, ne?
Ja, also wir sind ein Hybrid.
Ja.
Und wir sind ein Hybrid aus einer Tech-Firma und einer Krankenversicherung.
Ja. Ja,
deswegen, wie gesagt, das, wenn ich meine Sünde erkläre, sage ich eine Mischung aus Capitol und Silicon Valley. Ja.
Verstehe. Was sind die Pläne? Die Pläne für die nächsten Monate, für das nächste Jahr? Klar, Kunden hinzugewinnen, aber wollt ihr auch euer Produkt erweitern? Was steht da an?
Ja, auf alle Fälle. Wir haben immer mehr Ideen als Tech-Kapazität. Deswegen wollen wir auf alle Fälle unser Tech-Team vergrößern. Und wenn jemand zuhört und sich bei uns bewerben will, immer willkommen. Wir haben mehrere Pläne.
Ja.
Das erste ist, wir wollen unser Tech-Produkt weiter ausbauen. Haben viele Ideen, wie wir das für unsere Versicherten noch spannender machen können.
Kannst du auch konkret was sagen?
Das sind ja genau diese Geheimnisse, die man den Wettbewerbern noch nicht verrät,
bis
man es dann launcht.
Sorry.
Ja. Ja. Aber haben wir viele gute Ideen. Da gibt es auch das eine andere Spannende im nächsten Jahr. Das zweite ist, dass wir die Zusatzversicherungen selber auch noch ein bisschen stärker vermarkten werden. Momentan sind wir sehr, sehr fokussiert auf die Vollversicherung. Man kann als Startup einfach nicht alles auf einmal machen. Das dritte ist, dass wir Teile unseres Tech-Stacks auch an andere Versicherer oder an Netzwerke von Versicherern auch noch verkaufen. Es gibt zum Beispiel die Beihilfenstellen, die dann noch relativ schlechte Technologie einsetzen. Und das ist für uns nochmal so ein netter zusätzlicher Cashflow und
also ist da so eine Art White-Label-Lösung geplant?
Genau,
oder?
Ja.
So ein bisschen wie die Solaris-Bank das macht für das Bankenbusiness.
Genau.
Könnt ihr euch das auch vorstellen?
Genau. Ja.
Wenn die Infrastruktur eh schon da ist.
Genau.
Ja.
Also von daher, das liegt auf der Hand. Ja. Wir werden da extrem oft angefragt und das ist sozusagen noch so ein Zusatzteil, was wir machen.
Gab es denn dann, also offenbar gibt es Feedback aus der Branche. Einige sagen, her mit dem Produkt würden wir auch gerne umsetzen.
Ja.
Wie ist generell so das Feedback aus der Branche? Kannst du dazu was sagen?
Ja, ich meine, am liebsten würde ja jeder sowas machen und jeder versucht auch eine Lösung für sich so zu finden. Oft sind die Systeme nicht in der Lage, das so zu machen, sodass man nur so ein bisschen so ähnlich was machen kann.
Ja.
Aber dadurch, dass wir gestartet sind, hat man schon gemerkt, dass in der PKV und Beihilfe extrem viel Schwung reingekommen ist.
Mhm.
Ja, man merkt eben jetzt, es geht was und dann der Wettbewerb ist angefacht.
Mhm.
Und im nächsten Schritt werden wir auch sicherlich noch in der GKV auftauchen, als Kooperationspartner oder im Teil unseres Tech-Stacks da reinzubringen. Aber das hat nochmal ein paar Jahre Vorlauf, einfach weil allein die Verhandlungen dort so lange dauern.
Das heißt, eventuell könntet ihr sogar eine GKV werden?
Nee, wir würden innerhalb der GKV Partner sein, weil zum Beispiel für Zusatzversicherungen in bestimmten Themenbereichen oder auch einen Teil des Tech-Stacks zur Verfügung zu stellen, solche Sachen.
Zum Abschluss die Frage, bist du selbst bei Autonova versichert?
Meine Familie ist bei Autonova versichert.
Ja. Du nicht? Magst du sagen, wo? Oder?
Nee, sage ich nicht, wo ich versichert bin, aber meine Familie habe ich bei Autonova versichert.
Das scheint ja schon mal ein ordentliches Commitment zu sein.
Ja.
Roman, besten Dank.
Danke dir.